Wir haben eben gehört, wie viel Gott auch heute noch tut. Gott ist lebendig. Er ist nicht tot. Und es ist schön, dass er auch heute noch heilt, dass er und zwar nicht nur Körper, sondern auch Seele und Geist. Ja? Er greift ein über Bitten und Verstehen und macht neu. Er zeigt damit seine Liebe und seine Fürsorge, die er zu den Menschen hat. Er liebt Menschen. Das sind seine Geschöpfe. Und um zu zeigen, dass er wirklich da ist und sie liebt, zeigt er eben halt auch seine Macht und seine Herrlichkeit. Dieser Aspekt seines Wesens, dass er heilt, dass er sich um Menschen kümmert, der ist zu allen Zeiten sichtbar gewesen. Die ganzen Jahrtausende hindurch, seitdem Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und genau diesen Aspekt dessen, dass er sich um Menschen kümmert, den wir heute Morgen ein bisschen näher anschauen. Gott, der Heiler. Ganz zu Anfang hat er sich seinem Volk offenbart. Gott hat ein Volk herausgerufen aus allen Menschen, hat gesagt, so, das ist mein Volk, an dem werde ich mich offenbaren, um die werde ich mich kümmern, damit alle Menschen sehen, wie ich mich um Menschen kümmere. Das war das Volk Israel. Und er sagt zu ihnen in 5. Mose 32, Vers 39, seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile. Und niemand kann es aus meiner Hand retten. Also niemand kann aus meiner Hand retten. Eins der Dinge, die der Herr hier aufzählt, ist, dass er heilt. Dass er übernatürlich wirkt und Menschen wieder gesund macht. Das meint Heilung. Das zeigt, wie wichtig Gott die Menschen sind. Gesundheit gehört zu einem guten Leben dazu, oder? Jeder, der mal krank war, der weiß, dass das die Lebensqualität massiv einschränkt und wir manchmal sogar nicht mehr leben wollen, weil es so schlimm ist, weil die Schmerzen so schlimm sind und so weiter. Das schränkt unsere Lebensqualität so sehr ein. Und wenn Gott heilt, dann ist das so eine Wohltat. Und Gott hat dabei immer den Blick auf den ganzen Menschen. Wir haben das eben auch bei den Zeugnissen gehört. Das waren nicht nur körperliche Wunder. Dann ganz viel war seelisch und auch geistlich. Und Gott hat immer alles im Blick. Er hat nie nur einen kleinen Aspekt im Blick, sondern er sieht immer das Ganze. Aber das Ganze gehört zusammen. Wir sehen zwar nur den Körper, aber in dem Körper ist eine Seele und ist auch ein Geist. Und die sind untrennbar miteinander verbunden, solange wir leben. So, und wir gucken uns mal drei Beispiele an, wo das deutlich wird, dass Gott immer alles im Blick hat. Das erste, Lukas 18, 35 bis 43. Da geht es um Jesus. Jesus ist unterwegs. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Und als er die Menge vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Da verkündeten sie ihm, dass Jesus, der Nazarener, vorübergehe. Und er rief und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und die vorangingen, geboten ihm, er solle schweigen. Aber er rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Da blieb Jesus stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht wurde. Und als er herangekommen war, fragte er ihn und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Und er sprach, Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend. Dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und das ganze Volk, das dies sah, lobte Gott. Wer von euch war schon mal blind? Keiner, ne? Ach so, ja, genau. Also wir haben alle schon mal die Augen zugemacht und haben nichts gesehen. Genau, aber so durch die Gegend laufen, das hat keiner von uns bisher gemacht. So, stell dir mal vor, du kannst überhaupt nichts sehen. Du bist nur auf dein Gehör angewiesen. Was ist das für eine Einschränkung? Und damals, also heute gibt es ja Hilfsmittel und so weiter, ne? Damals war nichts möglich und dem blieb nichts anderes übrig, als sich irgendwo hinzusetzen und zu betteln. Er konnte seinen Lebensunterhalt nicht selber bestreiten. So, eine Heilung würde eine komplette Verwandlung seines ganzen Lebensstils, seines ganzen Lebens bewirken. Und das wusste Jesus. Jesus wusste, wenn der ihn jetzt heilt, dann wird sein ganzes Leben umgekrempelt. Das, was er bisher kannte, nämlich jeden Tag an den Ort zu gehen, um zu betteln und von dem bisschen zu leben, was er da bekommt, das würde sein ganzes Leben total verändern. Und deswegen fragt Jesus. Er geht nicht einfach hin, sieht die Not und sagt, so, jetzt komm in die Puschen, jetzt kannst du sehen und jetzt komm in die Puschen. Nein, er fragt ihn. Er stülpt ihm das nicht über, sondern er fragt, was soll ich dir tun? Und als er sagt, so, ich will wieder sehen, da gibt ihm Jesus das, was er möchte und er sieht wieder. Und man merkt schon hier an den paar Worten, die da stehen, dass etwas in ihm geschieht. Nicht nur, dass die Augen wieder aufgehen und er was sieht, sondern dass er anfängt, Gott zu preisen, dass er Jesus folgt. Da ist in ihm was passiert. Sein ganzes Leben, wie gesagt, ist verändert. Er kann jetzt wieder arbeiten. Er muss sich jetzt eine Arbeit suchen und jeden Tag zur Arbeit gehen. Vorher hatte er das nicht. Konnte er das nicht. Er hat die Mühen der Arbeit gar nicht kennengelernt. Das kommt jetzt auf ihn zu und trotzdem ist das für ihn eine Riesenfreude, weil er sieht jetzt was. Er kann seinen Lebensunterhalt selber bewerken, aber er richtet sich aus. Er weiß, woher diese Heilung kommt und er preist Gott öffentlich. Er schämt sich nicht dafür, sondern er preist Gott und sagt, danke dafür, dass du mich gesund gemacht hast. Da ist auch was mit seiner Seele passiert. Könnt ihr euch das vorstellen? Freude kommt nicht vom Körper. Der Körper zeigt das nur. Aber die Seele, er hat Freude bekommen. Wirklich eine total tolle Freude. So, und die hat er auch rausgelassen. Heilung kann auch ganz anders aussehen. Das ist klar, ne? Das ist eine offensichtliche Heilung, wenn man wieder sieht, wenn man vorher blind war. Aber Heilung kann auch ganz anders aussehen. Johannes 8, 3 bis 11. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst du nun? Da sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und da er niemand mehr sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Ist das Heilung? Nicht so, was wir normalerweise unter Heilung verstehen, ne? Heilung ist irgendwie sichtbar, ist was Körperliches. Nein. Warum hat diese Frau Ehebruch begangen? Da steht nichts weiter drüber. Wir wissen über die Frau so gut wie gar nichts. Weder mit wem sie Ehebruch gemacht hat, warum sie Ehebruch gemacht hat und so weiter. Wir bekommen nur diese kurze Geschichte. Aber es hat ja einen Grund. Eine Frau macht nicht einfach so Ehebruch. Vielleicht hatte sie eine unglückliche Ehe. Vielleicht war sie einfach, hatte Mangel an Liebe und Zuneigung. Gibt noch viel mehr Gründe, weiß ich. Reine Spekulation, aber da war doch was mit ihr, da war doch ein Mangel da. Ein Mangel der Seele. Ganz sicher. So, Ehebruch ist trotzdem nicht in Ordnung, das ist kein Grund, das zu tun, aber sie hat das getan. So, und jetzt wird sie öffentlich zur Schau gestellt. Was passiert da mit dieser Frau? Stell dir mal vor, du wirst hier öffentlich angeklagt. Ich hole dich nach vorne und sage so, du hast Ehebruch gemacht. Stell dir das mal vor, so wie beschämend das ist, wie erniedrigend das ist. Was passiert mit dieser Frau? Die liegt sowieso schon am Boden, weil sie entdeckt worden ist mit der Sünde, die sie getan hat. Und die Pharisäer bitten Jesus jetzt um Erlaubnis, nochmal so richtig reinzutreten. So bildlich gesehen. Dürfen sie sie jetzt umbringen? Das war die Frage letztendlich. Ja, das Gesetz sagt doch das. Und was macht Jesus? Brauche ich nicht weiter zu erklären. Er schickt das mal alle, beziehungsweise die Ankläger merken selber, sie sind kein Stück besser. Auch wenn sie keinen Ehebruch gemacht haben, sie sind kein Stück besser. Und was macht Jesus dann? Er vergibt ihr die Schuld. Er nimmt ihr die Last von der Seele. Er sieht sie als Person. Er sieht keine Ehebrecherin, sondern er sieht die Frau als Person an und er vergibt ihr. Nimmt diese Last, diese Beschämung, diese Erniedrigung von ihr und stellt sie wieder her. Das ist Heilung. Diese Frau hatte die Chance, was immer sie daraus gemacht hat, aber diese Frau hatte die Chance, ein neues Leben anzufangen. Ohne Schuld, ohne Last. Jesus hat ihr einen neuen Weg eröffnet, Heilung, ein heiles Leben zu führen. Und er gibt ihr den Rat eben halt auch mit auf dem Weg, sündige nicht mehr, weil dann kommt die Last wieder. Ja? Wir hoffen, dass sie das beherzigt hat. Aber in dem Moment war sie heil. Die Begegnung mit Jesus hat einen Unterschied gemacht. So, einerseits hat er ihre Seele geheilt, aber natürlich hat er auch ihren Geist geheilt. Das ist jetzt immer so, wenn wir von Geist sprechen, wovon reden wir da eigentlich? Von der Seele, das wissen wir, das ist Gefühl, das sind unsere Gedanken und so weiter. Ja, das können wir einordnen, der Geist, das ist dann immer schon schwierig, nicht gut zu fassen. Der Geist ist im Grunde das, was Gott uns gegeben hat, wo er drin wirken kann, wo er reinsprechen kann, wo wir ihn wahrnehmen. Das ist unser Geist. Und der hat eine Auswirkung, der spricht, beziehungsweise der gibt seine Botschaften an die Seele und auch an unseren Verstand weiter. Der redet zu uns, der bestimmt uns nicht, sondern der gibt uns Rat, wenn er denn von Gott Rat bekommen hat. So, und dieser Geist, wenn wir von Gott getrennt sind, also wenn wir Gott nicht folgen, dann ist dieser Geist, kann im Grunde genommen nichts von Gott empfangen und deswegen ist er, ich sag's mal so, wie schlafend, ja? Der ist nicht agil, der ist nicht aktiv, der ist passiv. Ja? Und wenn wir sündigen, dann wird dieser Geist belastet. Sünde trennt uns von Gott, das heißt, da ist nichts mehr da, wo Gott in diesen Geist hineinreden kann und uns lebendig machen kann und leiten kann. So, und diese Sünde, das ist genau das, was den Geist dann von Gott abkoppelt. Das ist so, als wenn der Stecker gezogen ist. Dann ist das Gerät tot. Ja? Und so ist dieser Geist, wenn wir gesündigt haben. Aber wenn diese Sünde weg ist, und genau das hat Jesus getan, ich verurteile dich auch nicht. Ich vergebe dir. Auch wenn er das hier nicht ausdrücklich sagt. Genau das bedeutet es. Ich verurteile dich nicht. Ich vergebe dir. Und dann haben wir die Chance, den Stecker wieder reinzustecken. Mit Gott uns wieder zu verbinden und sagen so, ich möchte von dir hören, wo geht's weiter? Und deswegen, da gibt Jesus die Chance, dass der Geist wieder aktiv wird und heil wird. Geistliche Heilung. Geistliche Heilung hat ganz viele Aspekte, das ist nur einer davon. Also Vergebung ist ein Teil davon. Es gibt noch einen anderen, den ich beleuchten möchte. Apostelgeschichte 16:16-18. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig und wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir, in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde. Hier wird uns eine Situation berichtet, wo dieser Geist von einem bösen Geist besetzt, also wo der Geist dieser Frau von einem bösen Geist besetzt wurde. Ein böser Geist ist Dämon, ist früher ein Engel gewesen, hat sich aber von Gott abgewandt und tut Böses. Versucht Menschen in seine Gewalt zu bekommen, um Böses zu tun. Er nutzt im Grunde genommen den Menschen, um einen Körper zu haben, um sich auszudrücken. Und er missbraucht diese Frau, um zu reden. In diesem Fall sagt er die Wahrheit. Paulus und seine Gefährten waren Diener des höchsten Gottes, das stimmt. Normalerweise lügen Dämonen, das ist ihre Wesen. Ich denke mal, das ist meine Spekulation oder meine Interpretation, dass der Heilige Geist ihnen nicht erlaubt hat, die Unwahrheit zu sagen, zu lügen. Ja? Denn der Heilige Geist ist immer stärker als jeder Dämon. So, aber diese Frau war trotzdem von diesem Geist besessen. Das heißt, der war in ihr, der hat ihren Geist benutzt, um sein zu agieren, um das weiterzugeben, was er tut. Und Paulus merkt das, Paulus spürt das, der hat den Geist der Geisterunterscheidung gehabt und er sagt, fahr aus. Er gebietet dem Dämon rauszugehen aus dieser Frau. Und in dem Moment war sie frei, war der Geist, war sie geistlich geheilt. Dieser Geist war frei von, das heißt, er musste wirklich raus, der war raus, aber sie hatte dann auch keine Gabe mehr. Sie konnte nicht mehr wahrsagen. Das heißt, die Leute, die sie ausgenutzt haben, die viel Geld mit ihr verdient haben, die hatten auf einmal einen großen Verlust. Und diese Frau konnte das nicht mehr einsetzen. Sie konnte nicht mehr wahrsagen, weil der Geist war raus. Aber sie war frei. Das ist ein Aspekt von geistlicher Heilung, dämonische Befreiung. Das hat Jesus an ganz, ganz vielen Orten gemacht. Und häufig, Geister haben unterschiedliche Auswirkungen. Dies war ein Wahrsagegeist. Es gab aber auch Geister, die Krankheiten in Menschen reingebracht haben. Und wenn der Geist rausgeworfen worden ist, dann war die Krankheit auch raus. Und die Menschen waren gesund. Bei einer Frau, die hat einen krummen Rücken. Und Jesus wirft den Geist raus und diese Frau richtet sich auf. Das war keine körperliche Krankheit, das war eine geistliche Krankheit. Und da brauchen wir Weisheit, wofür wir dann beten sollen. Aber Gott hat alle Macht. Und er weiß genau, woher die Krankheit kommt. Und er geht gegen die Ursache der Krankheit an und heilt. Das ist sein Bestreben. Und ich habe jetzt mal drei Beispiele genommen, um deutlich zu machen, so Gott sieht immer alles. Und dass diese Frau frei geworden ist, geistlich frei, das hat was mit ihrer Seele gemacht und auch mit ihrem Körper gemacht. Ja, das hat Auswirkungen auf ihr ganzes Leben gehabt. Deswegen, Gott hat immer den Blick für den ganzen Menschen und er gibt das, was wir brauchen, am allernötigsten. Die schönste Form, ich sage das mal so, die schönste Form von geistlicher Heilung ist, wenn jemand sich bekehrt. Ich habe eben gesagt, wenn der Stecker rausgezogen ist, dann ist der Geist tot, dann hat er keine Verbindung zu Gott. Aber wenn wir uns zu Gott wieder hinwenden, wenn wir sagen, Jesus, komm du in mein Leben und vergib meine Schuld, ich will wieder versöhnt werden mit Gott, dann wird dieser Stecker wieder reingestellt, dann habe ich wieder die Verbindung zu Gott und Gott kann zu mir reden. Das ist geistliche Heilung, das ist eigentlich die schönste Form von geistlicher Heilung. Das gehört auch zur Heilung dazu. Und all das hat Jesus für uns vollbracht, als er am Kreuz gestorben ist. Er hat uns den Zugang wieder zu Gott ermöglicht, damit wir Heilung bekommen, damit Gott wieder wirken kann. Und das wollen wir heute Morgen erleben. Wir wollen jetzt eine Zeit des Gebets haben. Ich habe einige gebeten, nach vorne zu kommen, dass wir für euch beten. Wir können euch nicht heilen, will ich euch gleich von vornherein sagen. Habt keine Hoffnung auf uns. Wir sind Menschen. Wir glauben an Gott, wir haben die Verbindung zu Gott, aber das Einzige, was wir tun können, ist beten. Der wirkt, ist Gott. durch Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist, ist die Macht und die Herrlichkeit da und er wirkt. Wenn du möchtest, legen wir dir auch gerne die Hände auf, aber das machen wir nicht einfach so. Auch wir nehmen Rücksicht und fragen, was möchtest du? Wir legen dir jetzt nicht irgendwie was auf, ja, wir sehen, du bist krank und beten dann, nein, du darfst sagen, was du haben möchtest. Und wir beten dafür. Du kannst auch sagen, betet, was der Herr mir geben will, das will ich haben. Das dürft ihr auch machen. Wie gesagt, wenn du möchtest, legen wir dir auch die Hände auf und wir können dich auch salben. Auch salben, das steht in der Bibel, dass wir salben dürfen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Gott dich berührt. Salbung ist immer ein, also die Salböl ist ein Zeichen der Berührung Gottes. Ja? Deswegen, ich habe auch Salböl da. Also wenn du möchtest, kannst du auch gesalbt werden. Ich bitte jetzt mal die Beter nach vorne.